Vor einiger Zeit habe ich einen Film angeguckt, der heißt Der Pferdeflüsterer. Vielleicht kennt den auch manche von euch. Und in diesem Film Der Pferdeflüsterer gibt es eine hochinteressante Szene. Die habe ich dann nochmal zurückgespult, weil sie mich so interessiert hat. Es geht um Folgendes: Auf einer Farm, da wird ein Fest gefeiert und Freunde und Nachbarn sind alle eingeladen. Und eine richtig alte Dame wird gezeigt, die Kamera stellt sich auf diese alte Dame ein und diese alte Frau, die hat mit ihrem Mann auf dieser Farm gelebt, sie hat die Söhne großgezogen. Und dann kommt zu dieser alten Dame an den Tisch eine junge, erfolgreiche Frau, die ist zu Besuch auf der Farm mit ihrer Tochter und dem kranken Pferd. Und diese junge Power Lady aus der Stadt, die setzt sich nun zu dieser gütigen alten Dame, die auf dieser Farm verwurzelt ist. Und die alte Frau mit ihrem gütigen Gesicht fragt die Power Lady: Wo sind Sie daheim? Und die Antwort: Geboren bin ich zwar in London, aber im Grunde bin ich überall zu Hause. Mein Vater war Diplomat. Wir sind permanent umgezogen, wir lebten auf der ganzen Welt. Das ist nicht so wie hier ein Ort, an dem man zu Hause ist. Die Ältere wollte vermutlich die Jüngere trösten und sagte: Tja, es gibt sicher Menschen, die haben ihr Zuhause im Herzen. Da ist es egal, wo sie sind. Aber genau diesen Eindruck machte die Power Lady aus der Stadt nicht. Sie war hin und her gerissen. Sie war unruhig. Sie hatte diese Ruhe, diese Heimat im Herzen nicht. Das, was man dieser älteren Dame ablesen konnte. Ich möchte dich heute Abend mal fragen, ob du es schon hast. Und wenn du es nicht hast, ob du auch weißt, wo du das herbekommen kannst. Ein Tourist, der wahrscheinlich auf der Suche ist und sich alles Mögliche anschaut, der wird durchs Kloster geführt, da hat er angeklopft. Er darf auch einen Blick in die Wohnzellen der Mönche werfen und überrascht fragt er den Mönch, der ihn da diese Führung verabreicht: Wo haben Sie denn Ihre Möbel? Und da sagt der Mönch zu diesem Touristen: Wo haben Sie denn Ihre Möbel? Und der meint: Ich bin doch nur auf Durchreise. Und da sagt der Mönch: Wir auch. So ist das, unsere Heimat ist eigentlich nicht hier auf dieser Erde. Wir sind, wie dieser Mönch sagt, nur auf Durchreise. Also der Vergleich im Maßstab der gesamten Weltgeschichte zu deinem Leben. Sagen wir mal, ich gönne dir, dass du 90 wirst oder 100. Selbst wenn du 100 wirst, im Maßstab zur Weltgeschichte ist dein Leben nichts weiter als ein kurzer Ausflug von Geising nach Altenberg und zurück. Im Maßstab der Weltgeschichte. Nur ein kleiner Ausflug, selbst wenn du 100 Jahre alt wirst. Wir sind auf Durchreise und alle auf dieser Reise, selbst die im Gefängnis, haben Sehnsucht nach Heimat. Alle, auch die, die es nicht zugeben. Einer hat mir im Knast gesagt: Zu Weihnachten, da weinen hier die härtesten Männer. Und das hat genau etwas damit zu tun, mit dieser Sehnsucht nach Heimat. Christian Morgenstern, der Lyriker, viele machen sich ja Gedanken, der hat gesagt: Zu Heimat, nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird. Und der Songschreiber Peter Horten, der hat gedichtet: Solange du in dir selber nicht zu Hause bist, bist du nirgendwo zu Hause. Und ich bin so dankbar, dass ich als junger Mensch Christ geworden bin, mit 14, 15 Jahren, und dass ich bei Jesus in die Schule gehen darf und dass ich genau das bei Jesus lernen darf, in mir selber zu Hause zu sein. Bei Jesus kannst du das tausendmal besser lernen als bei jedem Esoterikkurs. Jesus gönnt uns das, dass wir es uns mit dem genügen lassen können, was wir jeden Tag an Geschenken in unser Leben hineinbekommen. Also wir sind jedenfalls Wanderer, wir suchen Heimat und wir fragen: Wo werde ich verstanden, wo gibt es Geborgenheit? Und wir wissen ganz genau, und je älter man wird, kennt man sich besser aus, es gibt viele Wege, es gibt viele Türen, die sich uns da anbieten. Sie versprechen Heimat und wir haben manche da schon gemerkt, da gibt es ganz billige Produkte darunter, verlockende Angebote und es gibt auch gefährliche Behausungen. Der Schweizer Bestsellerautor Rolf Dobelli schreibt in einem seiner Bücher: Verabschieden Sie sich von der Vorstellung des Nullrisikos. Also wer vor Corona noch drüber gelacht hat, der sagt jetzt, das, was der geschrieben hat, das stimmt. Verabschieden Sie sich von der Vorstellung des Nullrisikos, lernen Sie damit zu leben, dass nichts sicher ist. Weder Ihre Ersparnisse, Ihre Gesundheit, Ihre Ehe, Ihre Freundschaft, Ihre Feindschaft, noch Ihr Land. Nichts auf dieser Welt ist sicher. Und genau das, was Rolf Dobelli in seinem Buch hier aufgezählt hat, das sind alles Dinge, wo Menschen sich Heimat suchen. Wo sie denken, wenn ich das habe, dann ist es doch alles in Ordnung. Jetzt muss ich euch einen Mann vorstellen, der hat ein richtiges Luxus zu Hause, hat seinen Lebenssinn in diesen Dingen geparkt, die Rolf Dobelli in seinem Buch vorgestellt hat und wo er gesagt hat, nichts davon ist sicher. Ein paar sogenannte Sicherheiten hat er sich angespart, sagt man bei uns, wo ich herkomme. Und er macht aber keinen glücklichen Eindruck. Er ist Beamter, er heißt Zachäus. Und in der Stadt, wo der Zachäus lebt, da gab es sehr viele Beamte. Jericho ist eine der ältesten Städte der Menschheit, die man jemals gefunden hat. Und Jericho, musst du wissen, das war so ein kleines Tor zur Welt, ein Umschlagplatz für den Handel. Und deshalb hatte diese Stadt auch eine ganze Menge Zollbeamte. Und wenn du so einen Zöllner gefragt hast, ist das nicht stinklangweilig, so einen Job als Zöllner am Stadttor zu stehen und immer so die Papiere abzustempeln, da sagt er, nö, ist doch jeden Tag ein anderes Datum. Voll die Abwechslung. Und Zöllner haben natürlich, wenn es viele sind, eine Behörde, eine Verwaltungsbehörde. Und der Chef dieser Verwaltungsbehörde, das ist der Oberzöllner und das ist Zachäus. Zachäus ist also Oberbeamter und er hat Karriere gemacht. Der Grund, warum manche Leute auf der Karriereleiter nicht so richtig vorankommen, ist meistens darin zu suchen, dass die den Eindruck haben, Karriere ist eine Rolltreppe. Du stellst dich unten drauf und kommst automatisch einfach oben an. Ist natürlich ein Irrtum. Es gibt im Groben, müsste man sagen, zwei Möglichkeiten, um Karriere zu machen. Die erste ist, du krempelst die Ärmel hoch, du lernst ordentlich und du leistest etwas und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, Karriere zu machen. Und die zweite Möglichkeit ist, du behauptest, du würdest etwas leisten. Mir hat jemand gesagt, in der ersten Gruppe wäre die Konkurrenz nicht sehr groß. Ob das stimmt, da kenne ich mich nicht so gut aus. Wer so einen Posten wie der Zachäus innehatte, der musste etwas leisten, der musste gebildet sein, der musste organisatorisch fit sein und der musste sich auch in der Oberschicht angemessen bewegen können. Der musste kalkulieren, der musste repräsentieren und etwas kam noch dazu, die Zöllner, die bekamen kein Gehalt, die wurden am Gewinn beteiligt und zusätzlich zockten die Leute noch für die eigene Tasche ab. War praktisch. Wenn man mal überlegt, welches Ansehen unsere immerhin korrekten Finanzämter beim Bürger genießen, dann kann man sich ungefähr vorstellen, welches Ansehen die unkorrekten Wegelagerer am Stadttor von Jericho damals genossen. Zachäus ist reich, hat es mit seiner Gaunerei ganz groß rausgebracht, Millionär geworden, lebt wie die Made im Speck, hat mehr, als er jemals selber verbrauchen kann, hat es weit nach oben geschafft und wenn eine Karriere schwindelnde Höhen erreicht hat, ist der Schwindel manchmal nicht mehr nachzuweisen. Und als unser Oberzoll Zachäus wieder mal in seinem Büro sitzt und seinen Espresso schlurft, kriegt er einen Anruf und plötzlich, wegen dieses Anrufs, rennt er los. Ein Beamter bewegt sich. Und wir merken hier ganz schnell, der Zachäus, er sucht. Er hat eine Unruhe in sich. Er merkt irgendwie, er hat doch in seinem Leben noch nicht alles. Obwohl die anderen der Meinung sind, er hat alles. Wisst ihr, die meisten, die nicht viel Geld auf dem Konto haben, verbinden zum Beispiel mit 1 Million Euro die große Hoffnung, wenn ich das habe, dann wird in Zukunft alles gut. Da fühle ich mich entspannt, ich kann mir was leisten, habe weniger Sorgen, baue mir ein schönes Haus und dann bin ich glücklich. Jemand, der sich mit reichen Leuten auskennt, ist der Finanzberater Volker Luhmann und er widerspricht genau dieser Einstellung. Er hat in einem Zeitungsbeitrag geschrieben, ich habe als Finanzanalytiker viel mit Millionären zu tun. Die ersten verdienen gut, die zweiten haben geerbt und die dritten, die haben gewonnen. Und dann schreibt er weiter. Geld macht in den meisten Fällen unfrei, leider. Wer zu Wohlstand gekommen ist, hat die Sorge, aus dem Paradies wieder vertrieben zu werden, und aus dieser Sorge wird im Laufe der Zeit richtige Angst. Als ich das gelesen hatte, war mir klar, Wohlstand ist ein Möchtegern-Paradies, in dem die Angst umgeht. Nämlich, dass ich aus diesem Paradies wieder vertrieben werden könnte. Und da es aber im wirklichen Paradies keine Angst gibt, handelt es sich in diesem Wohlstandsparadies um ein Scheinparadies. Und das kann zum Gefängnis auch für reiche Menschen werden. Und genau vor diesem Plastikparadies, wo die Menschen drauf reinfallen, warnt die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite. Der Mensch soll sein Glück, seine Heimat nicht von diesen materiellen Dingen abhängig machen. Du merkst schon, der Zachäus, der steht heute im Mittelpunkt. Und ich muss aber sagen, plötzlich steht er nicht mehr, sondern er sitzt jetzt, und zwar nicht mehr am Schreibtisch, sondern auf einem Baum. Und das muss ich jetzt erklären. Der wartet auf dem Baum, wie bei der Tour de France die Zuschauer auf die Rennradler. Da hockt er da oben, und nun kommen nicht die Rennradler nach Jericho, sondern Jesus von Nazareth. Und das hat er am Telefon erfahren, dass der Mann aus Nazareth kommt. Du musst wissen, die Zollstation, die hatten damals schon Internetanschluss. Das heißt, die waren die Ersten, die die Daten abfassen konnten. Und zwar von den Händlern. Die neuesten Nachrichten bekamen als Erstes immer die Zöllen, und dann wurden natürlich diese Daten auch ausgewertet in der Frühstückspause oder bei der Dienstbesprechung. Ist ja klar, man unterhält sich gerne über die Neuigkeiten, ist ja bis heute so geblieben. Und man muss wissen, es gab auch einige Spekulationen im Land, wer denn nun Jesus, der Mann aus Nazareth, sei. Und hinter vorgehaltener Hand haben manche gesagt, es könnte schon sein, dass das der ist, auf den wir schon so lange warten, der die große Welt in Ordnung bringt und der unsere kleine Welt in Ordnung bringen kann. Die Juden hatten dafür so einen Fachbegriff, Messias. Und als Jude kannte Zachäus einigermaßen in der Bibel aus, und deshalb musste er nach diesem Anruf los und Jesus sehen. Nun musst du wissen, unser Herr Präsident, der war körperlich ein kleiner Wicht, obwohl er in der Gesellschaft ein ganz großes Licht gewesen ist. Und deshalb setzt er sich, das ist der Grund, zu den Jungs von der Straße hoch auf den Baum, weil er ja Jesus sehen wollte. Er kommt an Jesus nicht ran, ist klar, die anderen Leute wollen Jesus auch sehen, da kommen die Gaffer, da kommen die Sucher, da kommen die Journalisten, Hilfsbedürftige, alle wollen sie an Jesus ran. Man hat ja gehört, dass er auch denen, die krank sind, geholfen hat, aber es war für den Zachäus nichts zu machen. Dann kam die Abneigung der Leute noch dazu. Man stellt sich, wenn der Millionär kommt, etwas enger zusammen. Wenn der Betrüger kommt, der so klein ist, stellt man sich auf die Zehenspitzen, damit er nicht drüber gucken kann. So nett sind wir halt zueinander. Der Emporkömmling, der soll nichts mitkriegen, und wer Millionär ist, der soll sich gefälligst auch hinten anstellen. Der hat doch alles, und so einer wie der braucht keinen Jesus. Jesus, der ist doch nur für die Armen, für die Entrechteten da. Kann man bis heute manchmal noch hören. Und das ist der Augenblick, wo es in dem Zachäus wieder hochkommt und er merkt, ich wohne zwar in Jericho, aber eigentlich bin ich heimatlos. Da kommt dieses innere Gefühl wieder hoch. Und ich muss es gleich sagen, und ich möchte dir heute Abend da gern zu nahe treten, weil es nicht meine Idee ist, sondern weil es um die Bibel geht, um die Botschaft der Bibel. Das ist der allgemeine Zustand von uns Menschen. Gott hat jeden Menschen so geschaffen, dass er unter seinem Segen Heimat und Frieden finden kann. Aber der Mensch befindet sich wie der Zachäus auf der Suche. Er ist fern von Gott. Ich las mal einen Aufkleber an einem Auto groß dran gepeppert: Alle Menschen sind doch Fremde. Und da habe ich gedacht, die haben aber recht. Die lesen bestimmt die Bibel. Denn darin kann ich das lesen. Alle Menschen sind Fremde. Und wenn wir uns selber beobachten und andere beobachten, kriegen wir das ganz schnell mit, dass die Bibel recht hat. Es gibt viele, die sind fremd in ihrer eigenen Haut. Nicht nur Jugendliche, die gerade die Pubertät durchleiden, und ihre Eltern leiden natürlich auch mit, und die irgendwie damit zurechtkommen müssen, dass sie sich verändern und anders und erwachsen werden. Bei manchen ist das noch bis ins hohe Alter so, dass sie sagen, ich kann mich nicht annehmen, ich komme mit mir nicht zurecht, mit meinen Ecken und Kanten, mit meinem Aussehen. Wir haben in unserem kleinen Missionswerk Evangelisationsteam einen Luxus. Wir leisten uns eine Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Lebensberatung anbietet und die kann ein Lied davon singen. Wie Menschen mit sich selber und ihrer eigenen Haut nicht zurechtkommen. Oder fremd in der Beziehung zu den Mitmenschen. Da kann die Kollegin auch gleich noch ein Lied dazu singen. Kannst ein zweites noch machen. In der Ehe, mit den Kindern, am Arbeitsplatz, mit den Nachbarn. Der Fremde in der Beziehung zu unserer Schöpfung, wie haben wir die schon runtergeritten? Und die Bibel verrät uns, dass das alles einen Grund hat, ein Grundübel, dass wir fremd sind in der Beziehung zum Schöpfer, der das alles uns gegeben hat, der uns diese schöne Welt gegeben hat, unser Leben gegeben hat. Die Beziehung zu Gott, das sind wir fremd geworden. Und das, was dich von dieser Heimat, von Gott trennt, und da hat die Bibel einen Begriff dafür, das ist ein Fachbegriff, das nennt sie Sünde. Das ist nicht, wie manche denken, also die im Knast, das sind diejenigen, die moralisch nicht so gut drauf sind, sind ein bisschen vom Weg abgekommen, müssen sie mal weggesperrt werden. Die sind moralisch nicht gut drauf, das sind Sünder. Irrtum, das sind auch Sünder. Aber die außerhalb vom Gefängnis von Justizvollzugsanstalten auch. Das ist international der gemeinsame Nenner von uns allen Menschen, dass wir Sünder sind, also dass die Beziehung von Adam an zu Gott einen Riss bekommen hat. Und zwar durch die gesamte Schöpfung ging das durch und da ist keiner von uns ausgenommen. Unser Zachäus, der kriegt jedenfalls hier zu spüren, dass sein vieles Geld nicht immer hilft und seine steile Karriere kann auch die fehlende Körpergröße nicht ausgleichen. Marilyn Monroe hat mal gesagt, Karriere ist etwas Herrliches, aber man kann sich nicht in einer kalten Nacht an ihr wärmen. Und weil der Zachäus diese Wärme nicht hat, weil ihm Heimat fehlt, muss er an Jesus ran. Und diese Einstellung wünsche ich den Menschen in unserem Land und die wünsche ich dir auch heute Abend, wenn du merkst, mir fehlt das ja auch. Auch wenn mein Konto anders aussieht als das von dem Zachäus. Auch wenn mein Portemonnaie vielleicht aus Zwiebelleder ist, immer wenn du reinguckst, kommen dir die Tränen. Er muss an Jesus ran, weil er von Jesus ja die neuesten Nachrichten immer abgefasst hat. Jesus redet vom Leben, er redet von Heimat im Himmel. Und das hat er alles noch nicht. Er hat eine Luxusvilla, aber er hat kein wirkliches Zuhause. Bei Zachäus ist die Spannung auf Jesus so hoch, dass die Hemmungen inzwischen ganz unten im Keller sind und deshalb klettert er hoch auf den Baum. Das muss man sich mal vorstellen. Niemand bringt sich selber in eine Lage, wo andere vielleicht über ihn lachen. Der Präsident einer Behörde steigt auf den Baum hoch. Da muss damit rechnen, dass die Blödzeitung ein Foto mit ihm macht da oben und am nächsten Tag er auf der Titelseite ist. Dass er sich vor der ganzen Stadt lächerlich macht. Damit muss er rechnen. Er nimmt das in Kauf. Und hier kannst du mal sehen, wer Jesus wirklich erleben will, der kann es auch. Egal, was in seinem Leben bisher gelaufen ist und egal, in welcher Position er in der Gesellschaft ist. Ob du zum Rand der Gesellschaft gehörst oder ob du zu den Starken gehörst oder zu denen, die ganz dick unterwegs sind. Wer zu Jesus kommen will, der kann es auch. Hindernisse können überwunden werden. Es gibt immer einen Weg, um an Jesus ranzukommen. Viele Leute, die sagen mir, der Glaube an Jesus, das ist was für kleine Kinder, was für kaputte Typen und was für alte Leute. Also kleine Kinder, die noch nicht so richtig mit dem Verstand beieinander sind, kaputte Typen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, die brauchen Jesus. Und alte Leute, die kurz vorm Friedhofstor stehen und in Panik geraten, die brauchen auch Jesus. So reden sie. Aber es ist doch nichts für Leute, die das Leben im Griff haben, für diejenigen, die alles haben, was sie zum Leben brauchen, die möglichst auch noch gesund sind, die brauchen doch keinen Jesus. Das ist eine gängige Meinung. Hier bei Zachäus kannst du aber sehen, dass es auch Starke gibt, die sich urplötzlich für Jesus interessieren. Das ist bis heute so geblieben. Auch sie werden von Jesus angezogen wie von so einem Magnet. Es ist nämlich keine Frage der Stärke, der Intelligenz, des Besitzes, der Begabung, sondern es ist eine Frage der Beziehung zu Jesus Christus, ob ich diese Beziehung zulassen will oder nicht. Und diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Nun steht hier noch ein ganz wichtiger Satz über Zachäus: Er begehrte, Jesus zu sehen. Also Jesus muss ihn überzeugen, oder alles, was mit Jesus zusammenhängt, ist ein Flop. Entweder Jesus ist glaubwürdig, dann ist es wahr, was er sagt und was er verspricht. Dann ist es wahr, dass ich bei Jesus Frieden in meinem Herzen bekomme. Dann ist es wahr, dass Jesus mir meine miesen Tricks in meinem Leben vergibt und dass er die Beziehung zum lebendigen Gott wieder in Ordnung bringt. Dann ist es wahr, dass ich ewige Heimat im Himmel bekomme, wenn ich am Himmelstor ankomme, und dass das Himmelstor nicht für mich verschlossen ist und ich mir dort den Schädel einrenne, weil es verschlossen ist und ich draußen bleiben muss. Sondern Jesus kann diese Tür für mich öffnen, wenn ich zu ihm gehöre. Oder Jesus ist ein Betrüger und alles, was mit Jesus zusammenhängt, ist nur Krampf und Lüge. Solche Leute liebe ich, die der Sache auf den Grund gehen wollen. Die wollen nicht einfach so mitlaufen, die wollen wissen, stimmt's, was mit Jesus zusammenhängt, oder stimmt's nicht. Er kann jetzt plötzlich die Prozession unter seinem Baum nicht vorbeiziehen lassen. In der Bibel wird berichtet, Jesus bleibt bei ihm stehen, schaut hoch und klopft im übertragenen Sinne an die Tür seines Lebenshauses. Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ist der Hammer, oder? Weil Jesus niemals Gewalt jemanden antut und weil Jesus auch kein oberflächliches Geschwätz pflegt, sagt er das: Steig schnell runter, heute muss ich in dein Haus einkehren. Nun könnte man Jesus eigentlich unterstellen, der hat sich ziemlich oft in den Häusern der Zöllner rumgedrückt. Also Jesus, könnte man ihn unterstellen, dem ging es auch darum, dass er mal auf dem Tisch ein bisschen Kaviar und Sekt hatte, richtig gutes Futter. Jesus als Landstreicher, sie waren ja ständig unterwegs, ging es auch mal darum, dass er mal eine gefließte Dusche benutzen kann. Ging es ihm nicht. Es war nicht die Fresssucht, die ihm zum Zachäus trieb, sondern die Liebe. Es ist das Muster Liebe, ich muss heute in dein Haus kommen. Das ist die Liebe, die dahinter ist von Jesus. Damit dein Leben hier in Ordnung kommt und damit du in der ewigen Heimat ankommst, die Gott eigentlich für dich schon vorbereitet hat. Deshalb muss ich heute in dein Haus kommen. Und ich will den Frieden mitbringen, das hängt da alles zusammen. In der St. Paulskathedrale in London, da hängt ein Gemälde, das heißt das Licht der Welt. Und darauf ist Jesus dargestellt, er hält in der linken Hand eine Laterne und mit der rechten Hand klopft Jesus an eine Tür. Das ist das Gemälde. Und das Merkwürdige an dieser Tür ist, die hat außen keine Klinke. Jesus steht davor, mit der Laterne, die Kerze da drin, klopft an die Tür, die außen keine Klinke hat. Das heißt, sie kann nur von innen geöffnet werden. Jesus wird sie von sich aus nicht aufstoßen. Jesus wird die Tür nicht eintreten. Er klopft und erwartet, bis derjenige in seinem Lebenshaus sagt: Jawohl, herein. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, steht in der Bibel. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ich weiß, dass es, wenn es klopft, man nicht immer aufmachen sollte. Manche, die haben das Klopfen aufgemacht, wenn eine E-Mail kam oder am Telefon sich auf ein Geschäft eingelassen und kriegen dann diese Kunden nicht wieder los. Aber Jesus macht das nicht so. Wenn er klopft, dann zieht er dich nicht über den Tisch, wenn du aufgemacht hast, sondern er will dir das Beste für dein Leben mitbringen. Er sagt: Ich stehe vor der Tür, klopfe an, wer aufmacht, zu dem komme ich. Ich möchte dir heute Abend mal sagen, schieb doch den Riegel von deinem Lebenshaus mal rüber, auch wenn dieser Riegel vielleicht Vorurteil heißt. mach's doch mal so mutig wie dieser Zachäus, der sagt, mit dem muss ich jetzt mal Kontakt kriegen, ich muss mal wissen, was das ist mit dem Jesus, was da dran ist. Und das kannst du nur rausfinden, indem du dich dann auch auf Jesus einlässt, wenn er klopft. Jesus sagt, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Wenn ihr heute steht, dann ist das nicht einfach so dahin gekritzelt, sondern hat das eine Bedeutung. Dann ist das nämlich auch so gemeint. Wir sind eben nicht jeden Tag in der Lage, für Jesus die Tür für unser Lebenshaus zu öffnen. Die Bibel sagt heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so macht euer Herz nicht zu. Heute hast du die Chance, deine Beziehung zum lebendigen Gott zu klären. Heute kannst du mit dem, der die ewige Heimat dir schenkt, ins Reine kommen, dein Herzenstür aufmachen. Und der Zachäus macht das. Er kommt von seinem hohen Ross, also von seinem Baum runter und lässt Jesus in sein Haus rein. Er kann sein Haus nicht vorher erst in Ordnung bringen. Manche denken ja so. Also bevor ich mich auf Jesus einlasse und mit ihm zu tun habe, dann muss ich ja mich erstmal moralisch besser weiterentwickeln. Dann muss ich vielleicht auch anfangen, Kirchensteuer zu zahlen und eine Spende zu geben und was es so für Ideen gibt. Der Zachäus konnte auch nicht erst zu Hause anrufen, zu seiner Frau sagen, weißt du was, wir kriegen jetzt so einen Besuch, machen wir schnell die Hütte in Ordnung und so weiter und das ist auch nicht in Ordnung. Nein, so wie dein Lebenshaus aktuell ist, kommt Jesus gerne rein. Selbst in so eine verdreckte Bude, in so ein Lebenshaus vom Zachäus, wo so viel Schutt und Dreck sich über die Jahre angesammelt hat. Und als Jesus in sein Lebenshaus kommt, da bricht es nun aus dem Zachäus heraus, hat nämlich nicht nur das Problem, dass er körperlich sehr klein war, dem drückt an ganz, ganz anderer Stelle der Schuh. Er hat eben überall nicht alles, was er braucht. Er hat kein reines Gewissen. Sein Leben ist ein einziger Kampf gewesen gegen das schlechte Gewissen. In den nächtlichen Träumen, da wird er an die Sauereien erinnert, die er tagsüber auf Arbeit abgedrückt hat. Die wunderbare, luxuriöse Ausstattung seines Hauses erinnert ihn daran. Und er hat Angst, dass eines Tages seine Kinder aus der Schule kommen und sagen, du Papa, in der Schule sagen sie alle, du bist ein Betrüger, stimmt das denn? Er hatte sein Leben bisher total gut organisiert. Er hatte alles in seinem Leben im Griff. Aber eins nicht, und das war sein Gewissen. Der ist mit seinen Gewissenskämpfen so alleine, dass er sich nicht mal mit dem Gedanken ablenkt, meine Kollegen, die sind doch noch viel, viel schlimmer als ich. Die haben doch gar keine Hemmungen mehr, ich habe wenigstens noch ein paar Hemmungen. Sein Gewissen zeigt ihm, dass er mit seinem Leben nicht in Ordnung ist. Sein Gewissen sagt ihm, dass das Ergebnis seines Lebensstils Schrott ist und dass am Ende Mutterseelen allein vor Gott stehen wird und zwar ohne Beistand. Sein Gewissen macht ihm schmerzlich deutlich, dass er in der Fremde lebt und das, was die Beziehung zu Gott betrifft. Liebe Freunde, wir merken hier, Schuld macht alles kaputt und das ist immer so. Und er merkt nun, dass er alleine sein kaputtes Lebenshaus nicht mehr in Ordnung bringen kann, ja auch nicht retten kann. Das kriegt er nicht hin. Ich besuchte mal die wunderbare Altstadt Staufen im Breisgau. Manche waren vielleicht schon mal dort. Um das Rathaus mit umweltfreundlicher Erdwärme zu heizen, wurden Bohrungen bis 140 Meter in die Tiefe gemacht. Was man nicht wusste, da schoss das Grundwasser hoch und darüber war eine Gipskeuperschicht und es gab plötzlich eine Quellung, eine unterirdische und der Boden der Stadt hat sich verändert. Und das Ergebnis war, in der Altstadt, diese wunderschöne Altstadt, bekamen die ganzen uralten Häuser Risse. In manche Risse konnte ich in das Haus reingucken, da war der Riss so breit. 2007 war das. Und auf der Homepage der Stadt war damals zu lesen, das Unglück schreitet fort, die Risse klaffen immer weiter und werden zahlreicher. Inzwischen sind 260 Häuser betroffen. Wunderbare Altbausubstanz. Und als ich das alles mir angeguckt hatte und dann im Internet noch verfolgt hatte, habe ich mir gedacht, in unserer Welt gibt es ein Unglück mit viel größerem Ausmaß, weil die Sünde ins Leben eingedrungen ist und sie macht das Lebenshaus jedes einzelnen Menschen kaputt und das schreitet auch alles immer weiter voran. Der Grund des Lebenshauses ist labil geworden und die Risse im Leben, die sind dann immer mehr deutlicher zu erkennen. Und betroffen sind eben im Gegensatz zu Staufen nicht nur einige, sondern alle Lebenshäuser. Und genau deshalb bietet Jesus eine grundlegende Sanierung an, dem Zachäus und auch dir. Er will das Fundament erneuern, er will Risse behandeln. Er sagt an einer Stelle, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Und Zachäus steht das deutlich vor Augen, dass sein Lebenshaus zerbricht. Jetzt bricht es aus ihm heraus. Er sagt zu Jesus, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Also auf den ersten Blick, man muss ja beim Bibellesen immer mal ein bisschen anhalten, da sieht das schon wie Prahlerei aus, oder? 10% von Einkünften spenden, was ja viele Christen machen, das ist ja schon allerhand, aber ich gebe die Hälfte und dann vierfach vom Betrogenen zurück. Der Zachäus will mit seiner Spende nicht prahlen. Er will beichten, er will sich bekehren, er will umkehren. Sein moralisches Experiment ist gescheitert und so will er jetzt nicht mehr weiterleben. Er hofft, dass Jesus sein Lebenshaus rettet und da hofft Jesus, das hinbekommt, dass er von Jesus alles bekommt, was er zum Leben und was er zum Sterben braucht. Und er hofft, dass Jesus ihm Heimat bei Gott möglich macht. Weil ihm unterm Strich klar ist, ein Sünder kommt im Himmel nicht an. Mit seiner vierfachen Wiedergutmachung ist das nämlich so zu verstehen, er will jetzt anders leben, er will sich nun an die Gebote, an die Vorgaben der Bibel halten. Er will umkehren, sein Leben ändern, weil er keine Heimat hat. Da fragen vielleicht manche, die die Bibel lesen, wie kommst du denn auf sowas, wo steht das denn dort? Das steht viel, viel weiter vorn. Und er kannte sich ja einigermaßen aus als Jude. Im 2. Mosebuch steht, wenn jemand ein Schaf stiehlt, dann soll er 4 Schafe für ein Schaf wiedergeben. Das heißt, ich will nicht nur die Vergangenheit bereinigen, ich will in Zukunft mich auch nach dem Willen Gottes richten. Und da sagt Jesus, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Der Menschensohn, und damit ist Jesus selber gemeint, ist gekommen, um verlorene, Heimatlose zu suchen und zu retten. Das ist sein Job, und zwar bis heute. Und das macht er gerne. Und wenn dann ein Mensch sagt, jawohl, ich mach's wieder Zachäus, auch wenn meine Lebensumstände ganz andere sind. Auch wenn ich bei Weitem nicht so ein Schweinehund bin, wie der Zachäus das war. Aber Sünder sind wir alle. Ich durfte es damals mit 14, 15 schon erkennen und Jesus mein Leben geben. Andere erlebe ich, die mit 40, 50 das erkennen und sagen, jetzt endlich ist es dran. Ich habe es viel zu lange von mir weggeschoben. Und liebe Freunde, ich habe auch erlebt, dass richtig alte Menschen zu Jesus gekommen sind. Ich weiß, dass das viel, viel schwerer ist für alte Menschen als für einen jungen Menschen. Wenn die Gleise schon so eingefahren sind im Leben, kommt man viel, viel schwerer raus als ein junger Mensch, der noch auf der Suche ist. Ich hatte damals das Glück in meiner Suchphase, wo ich alles an Lebenskonzepten abgelehnt hatte. Da muss man ja wissen, was man dann lebt, wenn man alles abgelehnt hat. Gott sei Dank Jesus gefunden habe. Aber je älter man wird und man eingefahren ist, da passiert nicht nur ein Einfahren in die Gleise, sondern manchmal auch eine Verhärtung. Deshalb ist das für mich eine besondere Freude, wenn ich erlebe, wie ein richtig alter Mensch plötzlich dasteht und sagt, ich will jetzt Jesus meine Herzenstür aufmachen. Und wer das tut, dem wird dann von der Bibel gesagt, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Bei unserem Präsidenten von der Behörde ist es so, das wird weiter hier berichtet, er freut sich, das muss natürlich gefeiert werden, im Haus, da steigt eine riesengroße Party und das, was im Haus abgeht, ist der krasse Gegensatz zu dem, was draußen am Gartenzaun abgeht, auf der Straße. Da spielen die Leute verrückt und drinnen spielt die Band auf. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Das können die Leute nicht verstehen. Das ist übrigens zu allen Zeiten so, damals und heute. Sie wissen ganz genau, Jesus verhält sich falsch. Wir sagen dir, bei wem du ins Haus gehen darfst und bei wem nicht. Du musst doch wissen, dass man zu solchen Leuten nicht geht und gleich gar nicht mit denen isst. Und Jesus geht dennoch zum Giftzwerg in seiner ergaunerte Villa am Stadtrand und die Saubermänner der Stadt kriegen das nicht geregelt. Sie fragen, Jesus, weißt du nicht, dass der ein Gottloser ist, dass der ein Gauner ist, dass der ein Vaterlandsverräter ist? Wisst ihr, das passiert schnell. Und da hat sich die Menschheit auch bis heute nicht geändert, dass ganze Kollektive verdammt werden, dass Menschen in Sippenhaft genommen werden. Also vielleicht zum Beispiel mal ein Beispiel, ja. Weil der für die Stasi gearbeitet hat, kann der doch nicht plötzlich mit Jesus zu tun haben und in die Kirche gehen. Oder weil die schon dreimal verheiratet gewesen ist, kann die doch nicht plötzlich einen auf fromm machen. Das ist so eine Form von Sippenhaft, wo man ganz genau weiß, die dürfen alle mit Jesus nichts zu tun haben. Jesus nimmt aber niemanden in Sippenhaft, das macht er nie. Ein Kind, was aus einer gottlosen Familie kommt, wo die Gebote Gottes mit Füßen getreten wurden, wenn dieses Kind kommt mit aufrichtigen Herzen und sagt, Jesus, ich nehme dich an, dann wird Jesus dieses Kind nicht wegschicken, wie die Menschen es häufig machen. Weil du aus dieser Sippe kommst, kannst du nicht zu mir kommen. Das macht Jesus nicht. Und auch andersrum nimmt er niemanden in Sippenhaft. Wenn du Eltern hast, die zu Jesus gehören oder gehört haben, dann wirst du dich am Himmelsturm mit deinen Eltern nicht rausreden können. Jesus erwartet von jedem ganz persönlich eine persönliche Entscheidung. Er klopft bei jedem persönlich an, 2-3 Mal im Leben, und dann erwartet er von dir eine Reaktion. Und wenn du nicht reagierst, geht er weiter. Ich hatte es schon erwähnt, er tritt keine Tür ein. Er klopft und wartet auf deine Reaktion. Und wer diese Heimat finden will, wer Jesus Antwort geben will, den bitte ich jetzt, dass er auch Antwort gibt. Es geht schlicht und ergreifend nur darum, dass du es Jesus erstmal sagst. Es geht nicht darum, dass du, wie gesagt, dein Haus erstmal in Ordnung bringst und sagst, jetzt kann Jesus kommen. Sondern wenn du heute gehört hast, Jesus klopft an deine Herzenstür, dann lass ihn nicht weitergehen, sondern sagen, ja, Jesus, jetzt komm. Ich mach die Tür auf und komm mit deiner Liebe in mein Leben hinein, komm mit deiner Vergebung, mit deiner Kraft, die mein Leben erneuert. Und das Schöne ist, er bringt dann sogar die Hausordnung noch mit. Er will erstmal sauber machen in deinem Lebenshaus, die Sünde vergeben, macht die Fenster auf, da flutet das Licht rein, frische Luft. Und dann hängt er die Hausordnung an, die Wand, und das sind die 10 Gebote, nach denen du dann leben darfst und die dir Freiheit geben. Und wenn heute Abend jemand hier ist, der sagt, jawohl, hab schon viel gehört, manches kenne ich, aber ich habe noch nie richtig ernst gemacht. Dann bitte ich dich, dass du das folgende Gebet, was ich jetzt gleich laut beten werde, was ich dir als Vorlage sozusagen anbiete, dass dieses Gebet in der Schaltzentrale deines Lebens, in deinem Herzen zu deinem eigenen Gebet machst. Wenn jemand hier ist, der sagt, ich habe das zum ersten Mal gehört, ja, was hindert dich, dann kannst du trotzdem die Tür aufmachen. Dann meldest du dich beim Seminar an, was nach diesen Tagen losgeht, wo du dann noch mehr über Jesus erfährst. Denn wenn Jesus mein Retter ist und mein Heiland ist, dann will ich doch möglichst viele Informationen über ihn erfahren. Wichtig ist, dass du Antwort gibst. Ich sage es nochmal, gleichgültig, in welcher Altersphase oder in welchem Stand man sich in der Gesellschaft gerade befindet. Eingeladen sind alle. Das Thema von Jesus war nicht, ich bin nur für die Armen und Entrechteten gekommen, sondern das Thema von Jesus war damals und ist bis heute geblieben. Gott will alle. Das ist sein Thema. Und deshalb lade ich dich im Namen von Jesus ein, an dem Platz, wo du jetzt bist, dass du ihm Antwort gibst. Und ich bitte dich, dass wir eine Vereinbarung treffen. Wenn das Gebet, was ich dir als Vorlage jetzt gleich anbiete, du in deinem Herzen zu deinem eigenen Gebet machst, bitte ich dich, dann hier vorzukommen. Am Schluss stehen hier Mitarbeiter, Christen, die schon eine Weile mit Jesus unterwegs sind, unter diesem Kreuz. Und die wollen dir ein Heft schenken, da steht das Gebet nochmal drin, als Erinnerung, da weißt du morgen noch, was du heute gebetet hast. Kann man nachlesen. Und ich habe ein paar Punkte noch reingeschrieben, wie man dranbleiben kann, wie die nächsten Schritte nach diesem ersten Schritt aussehen. Und wir wollen gerne mit dir ins Gespräch kommen. Aber wichtig ist, bevor das alles miteinander bedacht wird, dass du klärst, ob du Heimat bei Gott hast. Wenn du es nicht hast, kann dir das nur einer schenken. Kein Bischof, kein Pfarrer, kein Evangelist. Wir sind nur die Hilfsarbeiter. Das kann dir nur der Mann aus Nazareth schenken, der zu Zachäus gesagt hat, ich muss heute in dein Haus einkehren. Und der dir sagt, oder am Kreuz gestorben und auferstanden ist und heute auch hier ist, der dir sagt, ich muss heute bei dir einkehren. Und jetzt kannst du ihm mit diesem Gebet deine Antwort geben. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.